Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf insertmoin.de und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den guten Thomas.
Guten Morgen zusammen.
Hi, grüß dich. Thomas Nickel, du bist ja mittlerweile fast Stammgast bei uns.
Ja, ist doch cool.
Ja, und zwar geht es bei dir nicht immer um irgendwelche Themen, sondern meistens immer um Dinge, wo du zurückblickst, denn du bist als Dozent für Game History der richtige Ansprechpartner für Geheimtipps.
Ja, ist doch super, ne?
Ja, im Prinzip.
Das ist mein Job hier, den hätte ich mir früher nicht ausgemalt.
dass man nützlich sein wird, dass man unheimlich gerne Spiele.
Seine Zeit so verschwendet hat früher.
Ja, richtig, unheimlich viel Zeit, dass das irgendwann mal zum Vorteil wird. Das hätten wahrscheinlich viele nicht gedacht irgendwie. Ich muss mich für meine belegte Stimme und für meine nasale Stimme ein bisschen entschuldigen. Gestern hat mein Bruder Hochzeit gefeiert und meine Stimme ist entsprechend belegt. Es wurde sehr lang und du hast Geburtstag gefeiert. Da ist auch sehr lang. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Danke, danke.
Und deswegen sitzen wir beide ein bisschen durch, aber wir wollten trotzdem den zweiten Teil der Hidden Gems Folge aufnehmen zu PSP-Spielen. Und die erste Folge kam ziemlich gut bei euch an. Ich habe hier gerade mal die Kommentare aufgerufen. Und vielen, vielen Dank für euer nettes Feedback. Da sind auch einige Titel aufgelistet, die wir nicht genannt haben. Wir haben ja auch schon angekündigt, dass es fast unmöglich ist, da jetzt irgendwie jeden Teil zu machen und dass wir da auch mehr das ein bisschen aufsplitten. Und zum Beispiel hatte der Axel freundlicherweise noch ein paar andere Tipps gegeben. Also er hat aufgeschrieben, dass es Pangea gibt, Puyo Pop und Hammer and Hero. Auch alle wirklich sehr cool sind. Ich habe den ersten Pangea habe ich gespielt auf der Wii, aber das war ein wirklich sehr witziges Golfspiel.
Das ist Golf, ne?
Ja. Mhm, genau. So Golf mit Anime-Figuren und alles so verniedlicht irgendwie. Aber ich finde das ganz gut, weil ich bin so nicht so der Simulationsfreak und das haben sie dann so ein bisschen entschlackt und arcadiger gemacht.
Und ist immer schön, finde ich.
Genau. Und ich werde hier immer wieder mal auf die Kommentare zu sprechen kommen, aber Axel hat halt auch einen Titel aufgeschrieben, den wir beide auch heute sowieso besprechen wollten, nämlich Prini 1 und 2.
Mhm, genau.
Mhm. Das war eine Überleitung. Ja. Okay. Heute ist Sonntag, heute geht alles ein bisschen langsamer. Prini, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Prini nicht gespielt. Ich habe nur gehört, dass ich das spielen muss.
Die sind gut, ja.
Ich kenne Prini aber aus Disgaea.
Genau, ist das gleiche Vieh, dieser komische Holzbein-Pinguin.
Mhm.
Und der Witz an der Sache ist, das sieht halt auf Bildern aus wie so eine Maler-Plattformer, aber es ist für mich eigentlich so der nächstverwandte für das gute alte Ghosts and Goblins und Ghosts and Ghouls.
Ach echt, tatsächlich?
Die sind sich sehr ähnlich, die sind halt beide erstmal hammerschwer.
Mhm.
Und sie haben halt beide so ein ähnliches Sprungverhalten.
Mhm.
Und sind einfach halt sehr, sehr coole Plattformer, finde ich.
Es ist also im Gegensatz zu Disgaea kein Strategie-Rollenspiel oder so.
Nicht.
Überhaupt nicht. Man hat jetzt einfach nur diese Figur übernommen, sozusagen.
Genau, Figur und Universum hat auch halt so diesen niedlich, leicht so gruseligen Stil wie Disgaea, hat eine ähnliche Musik. Hat auch die gleichen Nebenfiguren. Und gehört eben zur Serie dazu irgendwie, aber ist halt der Action-Ableger.
Ah, das ist cool. Ja, ich habe immer nur davon gehört, dass es so gut sein soll und es gibt leider in Europa und soweit ich weiß auch in den USA nur eine Download-Version, ne?
Nee, stimmt nicht. Ich habe hier gerade Teil gerade in der Version von Next America veröffentlicht, USK 6.
Ach was.
Und das ist erschienen tatsächlich. Ich glaube, der zweite auch.
Ach, das ist ja cool. Wir machen mal wieder unsere Live-Recherche und surfen auf Amazon parallel und gucken mal, was die Preise sind. Ich hab gedacht, das wäre nur Download.
Nee, die kamen. Nix America bringt ja doch selbst die nischigsten Sachen immer noch zuverlässig als Datenträger. Sorry, das habe ich hier.
Jo, Tatsache, ich sehe es jetzt gerade. Das gibt's beides auch als Box. Und ist auch gar nicht so teuer. Also der erste Prini kostet so 14 Euro und der zweite ist nicht verfügbar. Also der kostet gar nichts.
Das der vielleicht nur als Download kam sogar. Da sehe ich nämlich auch keine USK-Version hier.
Ja.
Die haben hier wirklich nur die amerikanische.
Ah ja, tatsächlich.
Sind beide super, sind beide gleichwertig, würde ich sagen. Und wir können erst mit dem ersten Teil anfangen. Da macht man, glaube ich, keinen Fehler mit.
Boah, ich sehe gerade die Bilder. Das sieht wirklich ein bisschen kurzen Goblin zumindest. Hast du wirklich schöne Zeichnungen im Hintergrund? Ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht.
Ja.
Wow. Nicht schlecht.
Also, und das Coole ist halt, du hast halt im Spiel genau 1000 Leben, weil du halt eine Truppe von 1000 Prinis hast, die spielen.
Ja.
Und die wirst du halt auch alle verballern mit der Zeit. Weil es halt eben ordentlich schwer ist.
Ja, das ist, sehe ich gerade. Das ist so eine Mischung aus 3D und 2D, ne?
Genau. Mit so, also so 2,5D ist das so, so Noah-mäßig.
Wer die Prinis,
aber extrem charmant und so sehr gut gealtert.
Ja, wer die Prinis nicht kennt, das sind so Diener des bösen Lords. Man spielt in Disgaea so einen bösen Lord. Und der will natürlich die Welt vernichten und ist eigentlich gar nicht so böse, aber er tut halt immer so, als müsste er alles den Erdbogen gleich machen und scheitert immer daran, dass das andere Leute halt, also gerade so seine Companions, die er so als Gefangene sieht, die aber eigentlich gar nicht seine Gefangenen sind, dass die das Gute in ihm sehen und halt ihn auch immer so ein bisschen aufziehen. Und er hat diese Diener aber, und das sind so Pinguine, diese namensgebenden Prinis, und die sagen immer Dude.
Ja.
Also irgendwie in jedem Satz, den sie von sich geben, die sind so ein bisschen vergleichbar mit den Minions aus Ich unverbesser dich, weiß nicht, auf Englisch nochmal, Despicable Me oder so heißt der Film. Die Filme fand ich jetzt nicht so prall, aber die Minions sind ja sehr beliebt bei
mögen einen Haufen Leute.
Mögen sehr viele Menschen und geht so in eine ähnliche Richtung, nur halt, dass es ja diesen Anime Drive hat, so, und das ist ein eigener Plattformer.
Ja, das ist halt, weil die Prinis ja eigentlich so die Seelen von irgendwelchen Mördern und Verbrechern sind, die halt da ihre Strafe in der Hölle absitzen.
Genau. Also du, wenn du Scheiße baust, dann wachst du auf in der Hölle
Holzbein-Pinguin.
Genau, Holzbein-Pinguin.
Der echt, wenn er geworfen wird.
Genau, cool. Das muss ich mir unbedingt angucken. Das sieht wirklich süß aus auf den Bildern. Sehr, sehr, ja, sehr, sehr putzig. Ja,
echt ein feines Spiel. Hatte ich eine Menge Spaß mit und habe auch die PSP mal fast durch den Raum geworfen.
Weil es so schwer ist?
Ja.
Ja, aber okay. Kurz ein
Goblin. Schwer. Also das ist das Schöne an der Sache. Es ist knackig, aber wie Ghosts and Goblins halt auch, also im Idealfall, ist es machbar. Oder du spielst halt einfach aus Hass durch irgendwann.
Getrieben von Hass. Anakin, lass dich nicht von deinem Hass treiben.
Ja, so gehen die ganzen Mega Man-Spiele. Die spielst du aus Hass durch einfach.
Ja, das stimmt allerdings. Da hast du nur noch, da gibt's irgendwie nur noch die einzige Emotion, die dich dann irgendwann beherrscht, ist nicht Freude. Es ist nicht der Spaß am Spielen, sondern du hasst das Spiel so sehr. Du willst beweisen, dass du dich nicht unterbuttern lässt von so einem.
Genau, du willst das Ding zerstören.
Ja, ich werde zerstören. ähnlich schwer. Das müsste ich mal einen neuen Titel rausbringen. Ähnlich schwer finde ich Crush. Kennst du das?
Ja, kenne ich.
Das ist ein Puzzlespiel, ein Puzzle-Plattformer, wenn man so möchte, von Sega. Wem das jetzt vielleicht bekannt vorkommt, Crush gibt es auch für den Nintendo DS. Da gibt es eine Nachfolgeversion. Für den
3DS, genau.
Genau, für den 3DS. Und also die alte Version, die war cooler. Weil die hatte, obwohl der 3D-Effekt natürlich nicht mehr da ist und die neue Version ist auch nicht schlecht, ist die alte Version vom Gesamtflair und von der Gesamtstimmung deutlich düsterer und auch ein bisschen durchgedrehter, so ein bisschen mehr Tim Burton-mäßig so. Und das Coole an Crush ist, das ist ein Spiel, wo du ständig zwischen Perspektiven wechseln musst. Du hast eine normale 3D-Ansicht, wie man es so aus ganz vielen Plattformen kennt. Und du kannst aber auf Knopfdruck die gesamte Perspektive zweidimensional machen. Und das musst du erreichen, um natürlich den Level zu verlassen. Du musst irgendwie den Ausgang halt finden. Und dazu musst du dieses Perspektivenspiel immer nutzen, um bestimmte Flächen zu deinem Vorteil zu nutzen, damit du auf Erhöhungen zum Beispiel kommst oder damit du bestimmte Hindernisse ausmerzen kannst und so weiter. Und das klingt jetzt erstmal simpel, wird aber irgendwann so schwer. Irgendwann so schwer, dass ich geschrien habe, das geht's doch nicht, wie kommt man hier aus diesem Level raus? Das macht aber auch deshalb unheimlich Spaß. Also es ist sehr, sehr fordernd und sehr, sehr cool.
Hat halt ein Problem, finde ich, das Spiel, warum es auch nicht gelaufen ist für Sega. Das hat halt so ein extremes Kaufe-ich-nicht-Cover, finde ich.
Ja.
Also was ich dabei gedacht habe, ich verstehe es halt auch nicht.
Also das Cover...
Das wirkt halt wie einfach so irgend so ein ganz, ganz billiger Billigott von so einem Schrotthersteller. Und wird halt dem Spiel so überhaupt nicht gerecht, leider.
Ist beim zweiten Teil sehr ähnlich. Auf dem zweiten Teil haben sie dann irgendwie so ein... Entschuldigung, Schnupfen. Wir hier sitzen völlig fertig, halb angetrunken noch, völlig erkältet. der zweite Teil hat irgendwie so einen total generischen irgend so ein Kind drauf. Das halt aussieht wie auch so ein Nickelodeon-Cartoon. zum schlechten 3D-Animieren. Also die Cover, ich weiß nicht, damit tun sie sich keinen Gefallen. Wenn man erstmal im Spiel ist, ist es hammer cool mit der Musik und die Farben sind auch geil. Also gerade im ersten Teil hast du so Neonfarben. Es ist irgendwie so eine Welt, die mich so ein bisschen an diese älteren 90er-Jahre-Cartoons so erinnert hat. So an Cool World und so, so in diese Richtung geht es so ein bisschen. Fand ich ganz geil. Und der neue ist da neutraler, ein bisschen kindgerechter halt, aber auch sehr, sehr nett durch die Mechanik irgendwie so. Aber der Alte hatte richtig Reiz. Du spielst halt auch so einen Menschen, der leidet unter Schlaflosigkeit und der versucht, in seinem Gehirn rumzusuchen, was der Grund dafür ist und so weiter. Und es hat auch so ein paar psychologische Aspekte, das Spiel. Schon ziemlich cool. Also sehr, sehr verrückt und durchgeknallt. Geile Mechanik. Spielt sich auf der PSP fantastisch durch diese Schultertasten, weil du damit wechseln kannst. Und ich gucke gerade mal live recherchiert, was der Preis gerade so ist. Crush kostet, okay, ich finde keinen Crush für. Crush ist ja so ein beliebter Titel für Filme. Ich finde jetzt alles außer das Spiel. 1,80 €. Okay, also das, da führt jetzt echt kein Weg dran vorbei, ne? Also wenn ihr den Crush noch nicht habt, holt's euch. Ist echt geil. Die DS-Version weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich mal eben gucken. 3DS meine ich. Okay, die ist ein bisschen teurer. Die kostet 7 €. 5 €.
Ja, der alte Sega-Fluch.
Ey, also
oder was nimmt.
Das ist verrückt mit Sega, ne? Also das ist wirklich eine extrem coole Idee, cooles Spiel. Also ich habe auch, natürlich gibt es Spiele mit Perspektiven im Spiel. Wir hatten letztens Echo Chrome besprochen, was durchaus ein bisschen in die Scherbe schlägt. Und wir haben vor einiger Zeit mit Daniel Shifting World besprochen, was auch durchaus in dieselbe Kerbe schlägt. Aber Crush ist halt wirklich... Wow. Ja, unbedingt empfehlenswert. Sehr schönes Spiel. Was hast du denn sonst noch?
Was habe ich auf der Liste? Lass mich nachgucken. Ich habe ja was notiert hier, weil man sich irgendwie auch die ganze Geschichte hier vorbereiten. Ich habe zum Beispiel auf der Liste stehen Brave Story New Traveler.
Da klingelt es ein bisschen. Habe ich aber nicht gespielt, glaube ich.
Also das ist, es gibt ein Anime, es ist ein Kinofilm, der heißt Brave Story. Mhm. Das ist so eine Fantasy-Story. So ein Junge kommt in die andere Fantasy-Welt und so weiter. Mhm. Ist aber jetzt nicht so klischeehaft, wie man so meinen sollte eigentlich. Also den kann man echt angucken. Auch wenn man so wie ich eigentlich mit den meisten Animes nicht viel anfangen kann. Mhm. Und da hat ein Team, das ich halt sehr, sehr schätze, und zwar Game Republic, ein RPG draus gemacht. Mhm. Game Republic, das sind die Jungs, die haben zum Beispiel Genji gemacht. Oder Majin, wo du mit diesem Dieb und diesem Steingolem rumläufst. Mhm. Das Team von Yoshiki Okamoto war das, der früher von Capcom alles Wichtige gemacht hat. Und die haben halt ein richtig, richtig gutes, super rundes JRPG gemacht mit tollem Kampfsystem, mit Städten, mit Oberwelt und so weiter. Also ist ein ganz tolles Spiel, macht jetzt nicht irgendwie halt, ich erfinde das Rad nicht neu irgendwie, aber was so klassische JRPGs angeht, gehört das zu den besten auf der PSP auf jeden Fall.
Ja, das ist interessant irgendwie.
Das ist eben halt von einem Team, das halt sonst überhaupt keine RPGs macht, auf der Anime-Lizenz, also war sehr unerwartet.
Das klingt tolle gut. Tolle
Musik hat das Ding auch noch.
Das klingt gut, ich finde das wirklich unerwartet, weil man kennt ja diesen ganzen Schrott, der von Namco Bandai kommt, wo sie irgendwie, ne, diese, also es sind jetzt keine, nicht die Rollenspiele meine ich, aber hauptsächlich diese Prügeldinger, diese Lizenz, weiß ich, wie heißt das, Dragon Ball und der ganze Scheiß.
Also im Jahrestag kommen und Fans super, alle anderen raffen es halt nicht.
Ja, es sieht halt genau gleich aus. Das sind auch viele Mosu-mäßige Spiele, also sehr viele Dynasty Warriors-artige Spiele, wo einfach eine Anime-Lizenz verwendet wird, also manche davon sind ganz gut. Andere dann eher weniger so und im Prinzip nehmen sie da alte Assets und bauen da einfach nur an ihre Anime-Figuren irgendwie rein und raus. Also sehr lieblos alles. Und
ja, was mich so frustriert, zum Beispiel diese Naruto-Spielen, die macht halt Team, die sich halt wirklich sehr, sehr mag, die macht Cyber Connect 2 und wenn die was Eigenes machen könnten, da kommen so geile Sachen bei raus.
Ja, Azura's Wrath zum Beispiel.
Bitte?
Azura's Wrath zum Beispiel.
Ja, eben, mein Spiel des Jahres 2012, ich habe nichts Geileres im letzten Jahr gespielt.
Ja, ey, das war richtig geil.
Jetzt müssen wir wieder irgendwie in den Naruto-Minen da arbeiten.
Ja. Das ist schon.
Eigenes machen dürfen.
Das ist echt ärgerlich. Ja, das ist echt ärgerlich. Also, aber deswegen sehr überraschend. Brave Story, wenn das ja wirklich eine der wenigen guten Lizenzumsetzungen sozusagen.
Ja, und was eben auch an der Sache schön ist, ist halt eine Parallelstory zum Vorbild. Das heißt, du hast neue Figuren, du hast eine andere Handlung, aber du triffst immer wieder die Figuren, die du aus dem Film kennst.
Mhm. Cool. Ich habe. Es klingelt bei mir, ich habe es in irgendeinem Hidden Gems Video mal gesehen. Also es gibt auf YouTube, kann man halt auch sehr viele Videos zu dem Thema finden und hat irgendwer, ich glaube es war mehr Jesus Rocks, sehr, sehr witziger Kanal, hat das irgendwann auch mal vorgestellt und er meinte, dass er eigentlich nicht so viele Rollenspiele spielt. Weil die halt so umfangreich sind. Und Brave Story wäre so eine Größe, so eine Länge so von 30, 40 Stunden, die er auch sehr konsumierbar fand.
Genau, das geht mal.
Genau, und deswegen hat das war das wohl das einzige JRPG, das er wirklich durchgespielt hat und was er auch deswegen richtig gut fand.
Ja, wunderbar.
Das habe ich noch so in Erinnerung. Und,
ich habe mal eben geschaut übrigens, das Ding ist auch im deutschen Amazon zu haben, als US-Import.
Mhm.
Kostet zwar 30 Euro, aber ist es auch auf jeden Fall wert.
Mhm.
Hat auch dieses wunderbar strange Cover. Das Cover ist halt um 90 Grad gedreht irgendwie. Das heißt, du musst halt auf die Seite legen.
Witzig.
Dass du die hast.
Das ist ja cool. Ja, muss ich mir unbedingt mal merken. Habe ich selber noch nicht gespielt. Sehr, sehr cool.
Richtig mit Spielchen.
Ich bin jetzt hier gerade mal wieder in die Kommentare rein gedrived. Und da hat Peter geschrieben, sein Geheimtipp ist überraschenderweise Gose Doku. Das habe ich sogar tatsächlich selber gespielt. Und das ist wirklich cool. Gose Doku gibt es in zwei Versionen. Das gibt's einmal als Standalone sozusagen. Das kam so einzeln auf UMD raus. Es gibt aber auch eine Mini-Sammlung, glaube ich. Deren Namen habe ich jetzt vergessen. Aber da sind dann irgendwie noch zwei, drei andere Spiele mit dabei. Es sind halt irgendwann mal so ein paar PSN-Spiele, die es nur als Download gab, dann mal zusammengefasst. Da gab es dann so Sachen wie Flow oder irgendwie so ein Multiplayer-Siphon-Filter oder so ein Musikspiel, die dann so in eine Sammlung reinkommen, und da war Gose Doku auch mal dabei. Also müsst ihr mal gucken, wenn ihr euch das zulegen wollt. Ja, und ist eigentlich so Doku, wie man es halt kennt, ne? Das Zahlenpuzzle-Spiel, das ein super einfaches Prinzip hat, aber was extrem süchtig macht und was eine Zeit lang sehr, sehr viele Leute auf Papier gespielt haben. Vielleicht erinnert ihr euch, da gab es dann auf den Bahnhöfen immer diese dicken Sudoku-Bücher mit.
Aber ein großer Hype.
War ein großer Hype, ja. War aber auch cool. Also ich meine, es gibt schlimmere Hypes. Also dass die Leute sich dann mit solchen Logik-Sachen beschäftigt haben, fand ich, war komisch, dass es abgeflacht ist. Ich fand Sudoku wirklich auch ganz cool. Und ich glaube auch, dass es am Ende hilft, so ein bisschen geistig ein bisschen fit zu bleiben. Und diese digitale Version von Gose Doku, die war auch ganz cool. Also so, ich bin nicht so ein großer Fan von der Aufmachung gewesen. Die war halt mehr so neutral, modern.
War sehr schlicht, ne?
Ja. War sehr schlicht. Auch nicht so, naja, also so ein bisschen lieblos vielleicht auch. Aber das ist am Ende egal, weil die Rätsel waren halt ziemlich gut. Und da gab es wirklich eine ganze Menge. Also wirklich ein cooles Ding. Also vielen Dank für den Tipp, Peter. Ich scroll gerade mal so ein bisschen durch. Oder mach mal du mal in der Zeit weiter. Vielleicht finde ich hier gerade noch einen anderen Geheimtipp.
Ja. Ja. Mach ich doch gerne. Dann werde ich zum Beispiel mal eventuell genau, noch ein kleiner Geheimtipp. Und zwar heißt das Ding Riviera. Schon mal von gehört?
Ich habe das aber noch nicht gespielt. Also ich habe es mir wirklich jetzt im Zuge der Recherche gekauft für rund, ich glaube, das war auch recht teuer. Das hat irgendwie 30 Euro noch gekostet oder so.
Ja, ich glaube, das hat den Preis ganz gut gehalten. Das ist eine Umsetzung von einem Game Boy Advance Spiel.
Mhm.
Da kam es zuerst raus, dann wurde es eben auf die PSP portiert und mit Sprachausgabe und so erweitert.
Mhm.
Und es ist so eine Genre-Mischung, würde ich sagen, aus Visual Novel und RPG.
Mhm.
Du hast zwar auf den ersten Blick halt auch so das typische Rollenspielzeug halt mit so handzeichneten Hintergründen und Pixelfiguren und so. Aber was daran eben sehr cool ist, du musst halt erstmal sehr viele Entscheidungen treffen und ich hätte sagen, hast du diesen Brettspielfaktor fast schon. Du gehst dann in das Szenario rein.
Ja.
Ich habe gesagt, okay, hier ist das, das und das. Du hast jetzt 5 Aktionspunkte. Was willst du denn hier gerne machen?
Mhm.
Überlegen, okay, will ich jetzt hier die Figur ansprechen oder die Kiste aufmachen oder aufheben, weil vielleicht weiter was Cooles kommt. Und es hat ein Kampfsystem, das extrem darauf ausgelegt ist, dass du deine Ressourcen auch verbrauchst. Du hast halt ein sehr begrenztes Inventar.
Mhm.
Und gehst dann wieder ständig neue Items und das heißt, du musst einfach die alten aufbrauchen. Das heißt, für diese typischen Rollenspiel-Horde halt, die halt am Schluss dann auch jede Potion und jeden Trank irgendwie noch im Inventar haben, weil, oh Gott, ich könnte sie irgendwann brauchen, ist das Ding der totale Overkill wahrscheinlich, so geistig gesehen. Aber wenn du dich darauf einlassen kannst, dass du halt einfach den Inventar leer machen musst regelmäßig, dass du mal ein bisschen grinden kannst, ist es halt eine sehr coole Angelegenheit.
Ich habe mir das tatsächlich auch selber nochmal gekauft, weil sehr viele Leute gesagt haben, dass diese ganze Stimmung ziemlich cool ist und die ganze Geschichte drumherum. Ja.
Das ist auch so, ja. Fängt wieder so sehr klischeehaft an, irgendwelche Engel-Stuff, nordische Mythologie und sowas, aber es kommt schon sehr bald so eine eigene Stimme.
Mhm. Das ist cool. Riverera, The Promised Land.
Wie hier die südfranzösische Mittelmeerküste.
Ah, ja. Ah, ach so, okay. The Promised Land.
Genau, das ist das, ja.
Also ich hatte das über Minimops, glaube ich, gekauft. Ich guck mal gerade, was es jetzt gerade aktuell bei Amazon kostet. Aber
ich erwähne gerade, Gose Doku kostet bei Amazon genau 1 Cent. in der Platinum-Version.
Ey, müsst ihr, also ist wirklich cool. Es lohnt sich. Also jetzt, wenn ihr das scheiße findet oder wenn die ersten 10 Rätsel spielt, weil euer Gehirn nicht für Sudoku gemacht ist. Bitte?
Das Ding ist günstig, so in der US-Version 12 Euro.
Ich sehe auch gerade, ne? Also über 5 of 5 irgendwie kostet genau, die 12 Euro. Mhm. Müsst ihr mal, wirklich, ist wirklich gut, glaube ich. Ich habe nur gute Sachen drüber gehört. Wenn du das jetzt empfiehlst, dann für 12 Euro ist es ja eigentlich ein No-Brainer. Wie bitte?
Also für den Preis 30 Euro plus 3 Euro Versandkosten, 16 Euro für ein feines Rollenspiel. Im Zustand sehr gut. Also da kann man nicht Nein sagen eigentlich.
Aber jetzt hat sie gerade meine Empfehlung.
Nachdruck, aber dann ist er mit der PSP eh nicht so glücklich.
Weil es jetzt gerade meine Empfehlungsliste auftaucht und weil ich es auch in den Kommentaren 2-3 Mal gesehen habe, Jeanne d'Arc. Ich habe es nicht gespielt, ich habe es nicht mal. Der Manu, als wir halt so, als ich ihm, ne, als er so, wie wir so über den Gems gesprochen haben, was er so noch für Tipps hat, sagte, das wäre ein ganz fantastisches Strategie-RPG.
Möchte ich auch nicht widersprechen tatsächlich, aber für mich hat es halt ein großes Problem, was mich halt extrem abgeturnt hat.
Ja.
Das Ding hat nämlich ein Zuglimit für jede Mission.
Oh.
Das heißt, ich bin halt jemand, der sich bei Rollenspielen, also gerade bei Taktikrollenspielen, halt sehr gerne auch Zeit lässt und hier Informationen stellt und so weiter und habe ich auch alles mitnimmt. Und wenn ich halt genau weiß, ich muss diesen Kampf jetzt in 5 Zügen gewonnen haben, werde ich unheimlich panisch und unheimlich nervös und das kostet halt mich persönlich eine ganze Menge Spielspaß. Und das hat mir halt Jeanne d'Arc so ein bisschen leider kaputt gemacht. Aber das wird halt eine persönliche Sache. Das ist persönlicher Geschmack und persönliche Präferenz. Also das muss jetzt, glaube ich, halt keinen so sehr irritieren wie mich. Aber ansonsten hat er, glaube ich, vollkommen recht. Ich meine, das Ding ist von Level 5 und die wissen, was sie machen für gewöhnlich.
Ah.
Setting ist spannend, es ist grafisch toll.
Ist jetzt wirklich die Geschichte von Jeanne d'Arc auch, oder ist das...
Es ist eine sehr fantasymäßige Geschichte von Jeanne d'Arc.
Okay, also schon mit... ich sehe hier auf einem Bild gerade Skelettkrieger. Also dann
ich glaube, es gab nicht im 100-jährigen Krieg. In
Wirklichkeit. Nee, ich glaube nicht. Und so Wildschwein, Dämonenwesen oder so, ich weiß es nicht.
Die gab es.
Ja, bestimmt. Das ist ja historisch belegt.
Absolut. Genau wie halt die berühmten Riesenkrabben im alten Japan.
Ja, absolut.
Die waren da auch überall.
Ja, sieht aber echt schön aus. Also es ist wirklich tolle Optik, sehe ich hier gerade. Aber ich kann da leider auch nicht so viel zu sagen, außer dass es halt sehr gut aussieht und dass es halt in vielen, vielen Listen auftaucht. Also man immer mal... Ich habe auch
eine Bewertung gekriegt durch die Bank weg.
Ja, also wird auch...
Und auch wieder leider kein Deutschland-Release damals.
Ja, ist auch tatsächlich US-Import bei Amazon. Kostet auch noch die vollen 30 Euro.
Ich meine, bei der PSP ist natürlich de facto egal, weil sowieso alles überall läuft, aber... muss ich einfach im Laden kaufen können, wäre natürlich auch nicht schlecht.
Naja, das stimmt allerdings irgendwie. Naja, gut, aber so kommt man ja wenigstens an den Titel nochmal dran. Wir schwenken über von Rollenspielen ein bisschen. Ah nee, stopp, wir müssen noch bei einer Sache bleiben. Und zwar gibt es noch ein sehr ungewöhnliches kleines Spiel, dessen Namen ich mir nie merken kann. Und zwar ist es Holy Invasion of Privacy Batman. Komme ich jetzt auch drauf, weil NIST America ist der Publisher, das sind halt auch die Leute, die Prinny rausgebracht haben und so, und ist ein total lustiges, ich würde sagen, eine Mischung aus Dungeon Keeper und Puzzlespiel so ein bisschen, mit einer ziemlich ähnlichen Ausgangslage. Du wirst von einem dunklen Lord dazu beauftragt, einen Dungeon zu bauen. Und du hast jetzt im Gegensatz zu einem Echtzeitstrategiespiel aber jetzt nicht unlimitierte Ressourcen, also du hast immer nur auch hier so eine bestimmte Anzahl an Aktionspunkten, die du verwenden kannst, und was du berücksichtigen musst bei dem Bau deines Dungeons ist, dass das Ökosystem das unterhalb der Erde läuft irgendwie so, weil je nachdem was für Blöcke du setzt, was für Blöcke du freilegst und so, reagieren auch die Kreaturen, die dort unten leben, auf die entsprechenden Umstände. Also es gibt, also ähnlich wie bei einer Nahrungspyramide, gibt es eine bestimmte Hierarchie, welche Kreatur ist andere Kreaturen und was passiert mit dem Ganzen drumherum. Und du musst das halt so legen, dass du am Ende dann halt zum Beispiel dann einen Drachen heraufbeschwören kannst. Und das schaffst du aber auch nur, wenn du diesen Drachen entsprechend füttern kannst und wenn du ihm die entsprechende Lebensumgebung schaffst, um dort unten auch zu walten. Und irgendwann ist das so, dass dann der Held, also dein Feind, in deinen Dungeon reinkommt und diesen ganzen Weg abläuft. Und da kommt halt dieser Puzzle-Aspekt so ein bisschen zum Tragen. Du musst ihm natürlich entsprechende Hindernisse in den Weg legen und ihn aufhalten. Aber irgendwann wird er halt sein Ziel da rausnehmen und den ganzen Rückweg antreten. Und das ist dann für dich auch nochmal eine Chance, irgendwie da einzugreifen. Und ein super witziges Spiel. Hast du es selber gespielt?
So ist es. Ich hab's hier, ja. Es gibt ja auch zwei Teile von dem Ding, interessanterweise. Und beim zweiten müsst ihr den Titel komplett ändern, weil dann doch DC das nicht so geil fand. Das ist halt doch so sehr auf eine gewisse Comic- und Filmreihe anspielt.
Mm, genau. Also,
ich glaube, wenn das Ding halt heute auch im PSN tut, das Ding ist, glaube ich, auch als Download erschienen, wird es auch noch unseren neuen Titel finden.
Der zweite Teil heißt What Did I Do to Deserve This, My Lord?
Genau.
Zwei.
Das war ja im ersten Teil der Untertitel.
Genau. Ist langer Titel, auch kaum zu verwechseln vom Cover her, kostet, ich gerade auch geguckt, schlappe 2 bis 3 Euro, ist wirklich alles extrem günstig.
Das ist schon der Wahnsinn, wie das Zeug rausgehauen wird heute.
Ey, das ist schon krass, ne? Aber
es ist halt momentan, glaube ich, auch die Zeit einfach, wo es sich lohnt, eine PSP-Sammlung nochmal aufzubauen. Weil jetzt würde ich auch mal spontan sagen, dass die Preise wieder nach oben gehen werden in nächster Zeit.
Ja, ja, klar, irgendwann hört das auch auf. Also jetzt ist gerade so ein Tiefpunkt. Halt
der Vorrat grenzt. Das Interesse ist momentan minimal, von daher kann man das aufbauen. In ein paar Jahren dann, wenn dann rauskommt, dass Quinny gut war, dass Power Stone gut war und so weiter, dann werden wir die Preise nach oben schnellen auf einmal.
Ja, ist ja jetzt so, ist ja ein generelles Prinzip bei solchen Sachen. Also wenn man sammelt, dann wird man feststellen, es gibt immer so eine Tief- und Hochphase. Und jetzt momentan in so einer Tiefphase sind zum Beispiel die Xbox 1, die Xbox 360 kommt da so langsam rein.
Genau,
der DS. Der DS, genau, die PS2 teilweise, also das sind halt einfach Sachen, so der normale Konsument, der eigentlich auch nur eine Konsole zu Hause braucht und der jetzt halt nicht sein Leben danach widmet, der kauft sich natürlich eine aktuelle Konsole, irgendwie eine PS4 oder irgendwie sowas. Und es gibt halt auch einen großen Schwall an Personen, die interessiert auch eher so das, was an Neuentwicklungen da ist, und die gehen so vom Backlog eher so ein Jahr zurück. Und es gibt jetzt dann halt einige Konsolen, die werden deshalb dann einfach bei den ganzen Second-Hand-Händlern zuhauf eingereicht, und auch die ganzen Spiele gibt es da wirklich im Überfluss. Und Xbox 1 zum Beispiel, wer sich dafür interessiert, der kriegt die Spiele halt wirklich zwischen 1 bis 5 Euro. Es gibt ganz selten mal Titel, die extrem teuer sind, und auch die Xboxen, die ersten Xboxen, diese Riesenklötze, kriegst du ja hinterhergeworfen. Also bei eBay, ich habe da irgendwie 2 Stück ersteigert für 15 Euro und die waren beide intakt, und das ist schon krass vom Preis. Da waren wirklich auch die Controller und so mit dabei, und jetzt gerade so ein Tiefpunkt. Aber die so andere Sachen, wie zum Beispiel die älter sind, sagen wir mal PC Engine oder Neo Geo oder
SNES natürlich auch.
Genau, Super Nintendo. Super Nintendo ist ein gutes Beispiel, weil es jetzt jeder kennt. Super Nintendo wird teuer. Auch die Spiele werden immer teurer. Also natürlich gibt es die Spiele auch teilweise ab 10 Euro, wenn es so weit verbreitete Sachen sind. Aber je exklusiver und je interessanter diese Module werden, desto teurer wird's halt auch. Und da gibt's halt mittlerweile sehr viele Klassiker, die kriegst du nicht mehr unter 30. Und teilweise gibt's welche, die sind so vergriffen, dass die auf eBay zwischen 60 und 120 Euro oder so, bis hin zu den absoluten Top-Hits. Wie Mother. Wer das Box kaufen möchte, der wird wahrscheinlich irgendwie so die 500 Euro oder so loswerden. Und das ist schon ganz krass. Und bei PSP ist jetzt auch gerade so ein Tiefpunkt. Weil die Vita so ein bisschen an Interesse verloren hat. Also die Leute, jetzt auf der E3 haben wir ja gesehen, dass es einfach niemanden mehr gibt, der die Vita haben will. Und auch keine neuen Spiele dafür rauskommen, so großartig von Sony. Und die Unterstützung schläft ein. Und deswegen.
Ja, momentan, also ich meine, klar, Sony hat das Ding abgehakt, aber zumindest um zu Firmen wie Exit oder eben Nippon, Nice America oder sowas, da gibt es noch ein bisschen was.
Also die werden es auf jeden Fall noch eine Weile unterstützen.
Bitte?
Die werden es auf jeden Fall noch eine Weile unterstützen.
Genau, weil in Japan läuft das Ding ja, und solange die halt in überschaubaren Mengen bei uns verkaufen, können wir jetzt auch rauskommen.
Das stimmt.
Ich glaube, auch ein Grund, warum die PSP so ein bisschen noch sehr günstig ist, gerade ist halt, dass man noch viele von den Spielen im PSN rund nachgeworfen kriegt.
Ja, das stimmt. Als Download gibt es natürlich dann auch einige Sachen. Ne? Das macht die OMDs ja teilweise auch einfach uninteressant für viele. Also viele holen sich das dann natürlich.
Ich bin nicht sammeln, die nur spielen wollen, was ja auch vollkommen legitim ist.
Absolut. Aber deswegen gibt es viele Sachen halt einfach jetzt gerade sehr, sehr günstig. Bis auf so ein paar Ausnahmetitel. Also wir hatten vorhin wir in einem Kommentar Hammer and Hero, das ist zum Beispiel relativ teuer, weil es sowieso schon Geheimtipp-Status hatte und so. Ja. Und ich gehe so ein bisschen durch die Kommentare. Jan hat zum Beispiel geschrieben, Final Fantasy Tactics hat er als Geheimtipp genannt, auch ein sehr cooles Ding. Und das ist zum Beispiel wegen des Namens auch ein kleines bisschen teurer, zum Beispiel. Und so geht das halt auch irgendwie das weiter.
Bonus natürlich.
Oh, John Dark wird ja auch wieder genannt. Und ein Spiel, das ich tatsächlich auch selber habe, Field Commander. Kennst du das?
Wie heißt das? Field Commander?
Field Commander, ja, das schreibt ja Orpheus. Orpheus, hoffentlich habe ich den Namen richtig ausgesprochen. Field Commander ist, sieht auf den Bildern nach scheiß langweiligem Strategiespiel aus, ist aber echt gut. Ist ein Ubisoft-Spiel, wenn ich mich nicht irre. So etwas wie Advance Wars im Prinzip, nur ohne diesen Anime-Charakter. Da hast du halt so militärische Einheiten, die du übers Feld schießen musst. Es mischt so ein bisschen Panzergeneral mit anderen militärischen Strategiespielen. Und ist wirklich gut. Also ich habe es nicht durchgespielt, weil irgendwie sind andere Sachen dazwischen gekommen, die etwas interessanter für mich waren.
Das hat ja auch viel mit zu tun.
Wie bitte?
Ist auch lang das ganze Zeug, gerade Strategiespieler.
Ja, so unterwegs. Ich bin auch eher so der Action-Typ. Dazu gleich ein paar Geheimtipps. Aber das fand ich überraschend gut. Also es sieht auf dem Cover mega generisch aus. Ein Soldat drauf und über ihm die ganzen militärischen Fahrzeuge. Super langweilig eigentlich. Aber als ich es gespielt habe, da steckt viel taktische Tiefe drin. Es sieht auch ansprechend aus. Also die haben halt immer noch, das hat alles so 3D und es ist relativ dynamisch gemacht von der ganzen Handhabung und so, und trotzdem sind Gut und Böse sehr klar von den Farben auch strukturiert, also Blau, Rot.
Ich sehe es auch gerade hier bei Amazon wieder. Das Cover ist wirklich extrem austauschbar. Mhm. Aber gebraucht ab 2,94 €.
Ist auf jeden Fall ein Tipp wert, ja. Also wenn man sowas wie es ist zwar kein Hex-System, aber wenn man so dieses rundenbasierte nach vorne arbeiten mag, so in dieser Richtung, und dann wird man das mögen. Das ist wirklich sehr, sehr nett. Also wirklich ganz gut gemacht. Hat so einen leichten Science-Fiction-Drive. Also da gibt's halt auch ein paar Fahrzeuge, die jetzt nicht so realistisch sind. Insofern entfernt sich das schon ein bisschen von der Realität. Und ist schon echt okay. Also ich fand das echt ganz gut. Sehr cool. Sehr cooles Ding. Jo. Action.
Genau.
Jetzt wird's interessant. Weil ein Geheimtipp, den ich unbedingt nochmal erwähnen wollte. Und eigentlich wundert es mich, dass es ein Geheimtipp ist, weil das ist ein Spiel, das von Big Big Studios kommt. Die haben halt von Motorstorm das Arctic Edge gemacht. Und das ist auch ein Entwickler, der sehr unter den Fittichen von Sony war. Und zwar sind das Pursuit Force 1 und 2.
Mhm. Da war ich auf dem Event gewesen, als es neu vorgestellt wurde. Es sah auch sehr cool aus damals. Mhm. War ich auch sehr überrascht, dass das nicht irgendwie mehr angekommen ist. Aber irgendwie ist es halt anscheinend so einfach so durchgefallen, irgendwie so zwischen anderen Hits.
Absolut. Es ist, also die Idee hinter...
Gefallen, so heißt es.
Wie bitte?
Ist durchs Raster gefallen irgendwie.
Ja, es ist gar nicht so, es wird gar nicht so wahrgenommen. Es ist auch ganz merkwürdig, weil, also Pursuit Force ist, wie der Titel sagt, der Name ist Programm, du spielst einen Polizisten und dieser Polizist kann im relativ großen Stil Verfolgungsjagden absolvieren. Also das ganze Ding ist eigentlich eine Riesenverfolgungsjagd. Du Pursuit Force 1, du sitzt in einem Wagen, ballerst nach links und rechts, die ganzen Gangster fahren um dich rumherum und du musst versuchen, ihnen auszuweichen. Und der besondere Kniff, und das war damals relativ neu, das gibt's jetzt mittlerweile auch in anderen Spielen, oder man kennt es auch so ein bisschen aus Just Cause, aber bei Pursuit Force hast du dann trotzdem noch die Möglichkeit, den Wagen zu wechseln, indem du auf deinen eigenen drauf springst, aufs Dach oder so, und dann von dort aus dann rüber auf den anderen Wagen springst, die Fahrer ausschaltest und diesen Wagen dann übernimmst, so dass du dich da, also du konntest dich auf diese Art und Weise auch strategisch vorarbeiten, um dann irgendwie weiter an die Spitze zu kommen und so, und und die haben das ganze Spielprinzip drumherum gebaut, um die Verfolgungsjagden. Das ist halt einfach, du fährst ewig durch Landschaften durch, hast ständig Explosionen drumherum, wenn man so Verfolgungsjagden aus Uncharted oder so mag, muss man sich das unbedingt mal angucken. Weil da kracht es halt die ganze Zeit. Und das Ganze ist so eingebettet in so eine super, super cheesige Actionfilm-Geschichte, die jetzt nicht so viel Sinn macht, finde ich, aber die so Action-Klischees halt irgendwie aufbaut. Und der zweite Teil ist technisch auch, also der erste war technisch relativ cool. Also war damals, als der rauskam, auch wirklich so ein Titel, wo du dich gewundert hast, dass so eine PSP das überhaupt kann, und der zweite Teil baut da konsequent drauf auf. Also du hast da nochmal ein bisschen bessere Grafik und da sind noch so ein paar Sniper-Sequenzen dazugekommen, die Missionen einleiten, das ist ein bisschen mehr Geschichte und so weiter und so fort und geht gut ab. Und man ist auch auf in unterschiedlichen Wegeln unterwegs. Also man hat nicht nur immer den Polizeiwagen, sondern man hat auch mal irgendwie ein Speedboat und ist auf Wasser unterwegs oder so und hängt sich an andere Geräte dran. Also wirklich sehr nett, kann ich sehr empfehlen. Und kostet auch, glaube ich, nichts mehr. Wie bitte?
War ich auch ziemlich gut damals.
Mhm. Der zweite Teil heißt nicht Extreme Pursuit Force 2, sondern Pursuit Force Extreme Justice. Und
Extreme ist immer schön im Titel.
Kann man ja, sagen. Also Actionspiele, die Extreme haben. Ich gucke gerade mal ein paar Parallel nach Preisen. Pursuit Force. Ah, da ist es sogar schon in den Dingens drin. Und ach. Ich lache, weil der erste Teil kostet einen Cent.
Okay.
Alter, ist das wenig. Und der zweite Teil kostet einen Euro. Ey, also.
Alter, das 100-fache vom ersten Teil ist eine Frechheit.
Das ist unmöglich, ne? Ein 300-prozentiger Preis.
Was will hier den Preis hochjagen? Unfassbar.
Ja, verrückt. Also, wenn man ein bisschen was mit Actionspielen anfangen kann und eine PSP muss, ist, ich glaube, den Cent kann man ruhig mal, also gut, da kommen ja noch 3 Euro Versandkosten drauf, aber das wird man noch überleben, glaube ich, selbst wenn es ein Flop ist.
Ja, billiger als Kinopopcorn.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich fand es sehr witzig, hat Spaß gemacht. Ich finde jetzt nicht, dass es das schnellste Spiel der Welt ist. Also, es gibt.
Aber das ist doch nicht der Fokus davon jetzt.
Nee, nicht unbedingt. Also, man hat ja auch viel zu tun während der Fahrt. Es ist nicht unbedingt so, dass es den mega Geschwindigkeitsrausch gibt. Ich finde, das wäre so auch die größte Schwäche so an Pursuit Force. Für mich kann nie schnell genug sein, aber die Idee ist einfach so witzig und schon krass. Ist aber auch ein bisschen, also auf den Humor muss man vielleicht klarkommen. Ne? Es ist schon ziemlich derber Humor. Also da hast du laufend Gespräche während des Spiels und die hauen sich da lauter schmutzige Sachen um die Ohren. Und das ist nicht immer nett, was da gesagt wird. Das ist, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Teil da schlimmer war, der erste oder der zweite. Das muss man mögen. Es ist auch ein bisschen, war noch nicht immer so mein Fall, aber die Action, also dann, die macht schon was her. Also ein cooles Ding auf jeden Fall. Wundert mich, dass die davon keinen PS3-Teil gemacht haben, weil es würde sich ja auf großen Bildschirmen total anbieten, so eine Mega-Verfolgungsjagd.
Wahrscheinlich halt einfach nicht, nicht beliebt genug gewesen auf dem DS. Der PSP.
Ja, so ein bisschen wie Call It Arms, da hat mich auch immer gewundert, dass nie ein großer Teil kam. Aber so ein Ego-Shooter. Aber da wurde der, glaube ich, einfach gecancelt. Ja, hast du noch was?
Was habe ich noch denn? Lass mich mal gucken auf meine Liste. Ich habe zum Beispiel noch draufstehen, Prinny, Brave Story. Ich habe zwar nichts mehr tatsächlich.
Haben wir es? Ich gehe auch gerade mal durch die...
Patapon.
Wie bitte?
Patapon hast du noch erwähnt vorhin.
Ah ja, stimmt. Patapon, okay. Jetzt abschließend noch Patapon. Freunde, also mal ohne Scheiß. Also ihr kennt alle Locoroco. Locoroco ist cool und so. Wer das jetzt nicht kennt, sofort kaufen. Locoroco ist total geil. Gibt es 2 Teile von. Und dasselbe Studio hat Patapon gemacht. Patapon ist eine Mischung aus Strategiespiel und Musikspiel im visuellen Artdesign von Locoroco. Und wenn das nicht sofort Gehirne zum Platzen bringt, vor Freude, weiß ich auch nicht. Du spielst so ein kleines... ich würde sagen, so ein Ureinwohnervolk, könnte man fast sagen.
Was für Gruppen sind das?
Ja, das sind so kleine Figürchen. So
Augen, Armen und Beinen im Prinzip.
Ja, die haben und dann aber trotzdem immer so Federn auf dem Kopf oder so andere Naturgegenstände. Also die erinnern schon so an afrikanische Urvölker. Und das ist auch tatsächlich so, dass die alles, dass sie ihre ganze Kultur rund um Musik aufbauen und vor allen Dingen um Trommeln. Und du musst dieses kleine Volk auf ihrem Siegeszug begleiten. Also die ziehen los und wollen, ich will jetzt nicht sagen die Welt erobern, aber wahrscheinlich die großen Bösewichte beseitigen und große Monster besiegen und so weiter und halt einfach ihr Areal verteidigen, und das machen sie halt mit Musik. Und das läuft so, dass man das Ganze aus der 2D-Perspektive sieht. Links sind deine kleinen, ich will vorhin schon Minions sagen, aber deine kleinen Kreaturen, und rechts sind dann oft dann irgendwie Hindernisse oder andere Völker, denen du begegnest oder irgendwie was anderes. Und du treibst mit dem richtigen Rhythmus, mit den richtigen Tastenanschlägen, im Prinzip diese Gruppe an. Und je synchroner das ist, je stärker und je besser du in der Musik drin bist, desto besser und stärker kämpft dein Volk. Also man hat nicht eine direkte Steuerung über diese Figuren, sondern man muss im Prinzip nur diese Musik steuern, auf diese Musik reagieren. Die wird als Belohnung nicht nur vollumfänglicher und größer und geiler, und die ist wirklich extrem cool bei Patapon. Also es ist halt wirklich ein sehr, sehr eingehender, sehr, sehr eingehende Marschmusik. Dann kämpfen die einfach besser. Und das ist gerade bei so Kreaturenkämpfen sehr cool. Also du hast, die schmeißen dann zum Beispiel immer mit Pfeilen, und wenn du sehr, 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 sehr gut im Rhythmus drin bist, dann treffen diese Pfeile auch tatsächlich. Und wenn du halt es total verkackst, dann sind die demotiviert und oder halt nicht so richtig drin im Flow und verschießen diese Pfeile natürlich dann auch. Und es ist schwer. Also Patapon, es sind drei sehr schwere Spiele, finde ich.
Ja, du musst erstmal wirklich auch in die Idee reinkommen. Erstmal zwischen halt Rhythmus, Geschicklichkeit plus Taktik.
Genau.
Das habe ich nicht jeder für gemacht.
Also man muss halt auch bestimmte Fähigkeiten dann, also gerade in den darauffolgenden Teilen, ist das dann immer ein bisschen größer geworden, muss man dann auch einsetzen. Es gibt so bestimmte Techniken, die du halt zu bestimmten Punkten, an strategisch sinnvollen Punkten einsetzen solltest. Also gerade bei Bosskämpfen, man kennt es aus anderen Spielen, muss halt bestimmte verwundbare Stellen angreifen. Das machen die Monster dann halt nur zu bestimmten Gelegenheiten, entblößen die zum Beispiel so Körperteile, die man angreifen kann und so weiter. Und das, also Patapon, fantastisch. Ist wegen der Musik natürlich extrem catchy, ist auch sehr, sehr gut von unterwegs spielbar. Muss man unbedingt mit Kopfhörern spielen, um halt auch diesen Rhythmus irgendwie drin zu haben. Und man wird übrigens, das ist auch vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen, da sind jetzt nicht die ganze Zeit so die Symbole eingeblendet, wie bei Rockband oder so. Also man hat da jetzt nicht dieses runterlaufende Raster, dass du die ganze Zeit nur da drauf starrst und Knöpfe drücken musst, sondern man muss zuhören tatsächlich. Also man drückt die Knöpfe und die werden nicht immer eingeblendet. Eher selten, also nur in Sonderaktionen. Man muss halt wirklich die ganze Zeit diesen Rhythmus halten. Und das ist extrem geil. Also wirklich eins der besten Spiele, die es auf der PSP wahrscheinlich gibt. Drei Stück gibt es zum Glück auch von. Das war anscheinend erfolgreich genug, um drei Teile daraus zu bringen. Aber heute redet keiner mehr drüber.
Sehr vergessen leider, ja. Wie ja. Lokoroko eben auch.
Lokoroko war auch richtig. Wollen wir noch abschließend was zu Lokoroko sagen?
Können wir gleich machen. Ich wollte gerade noch zu Patapon ganz passend erwähnen. Da muss ich mal an meinen Lieblings-Antiwitz denken überhaupt. Den muss ich jetzt nochmal hier online allen erzählen, einfach.
Ja.
Gruppenzyklop zum Augearzt. gut, oder?
Ja. ich bin im Sonntagsmodus da. Das habe ich, da geht mein Kopf eher so. Ja, stimmt.
Gut, weiter zu Lokoroko, würde ich sagen.
Lokoroko. Lokoroko war ein Starttitel.
Nee, war es gar nicht. Das kam später.
Echt?
Ja, Lokoroko kam später.
Dann habe ich mir da zum ersten Mal eine PSP gekauft.
Ja, nämlich damals Lokoroko auch schwer beworben, als es rauskam.
Ja, okay.
Das ging so weit, ich war in London mal gewesen damals und da fuhren halt Busse durch die Stadt mit großem Lokoroko Werbestuff drauf.
Cool.
Und das ist natürlich halt für so ein eigentlich total nischiges Spiel, wie man heute sagen würde, schon ziemlich irre.
Lokoroko. Aber
es war einfach auch ein bisschen so Sonys Hoffnung, einfach mit Lokoroko halt auch wieder neue Kundschaft irgendwie an die PSP zu bekommen und neue Leute zu locken. Mhm. Und dann einfach so generell halt so unfassbar sympathisch und witzig und so, dass du einfach, du musst halt sofort grinsen, wenn du das gesehen und gehört hast. Das ging nicht anders.
Das haben wir geil. Und
ich habe auch gerade geschaut, Lokoroko kam 2006 raus.
Ah, okay. Dann habe ich mir so ein Lokoroko-Pack gekauft. Da habe ich irgendwie das gedacht.
Wie gesagt, sie haben es damals schwer beworben und schwer gepusht.
Also das war für mich aber auch ein Grund, eine PSP dann irgendwie endlich mal zu kaufen.
Ja, ist halt eben einfach wirklich einzigartig. Was gab's halt nirgendwo sonst.
Was passiert bei Lokoroko? Also man hat da auch keinen direkten Einfluss auf Figuren. Ist auch so eine zweidimensionale Dungeon. Wie bitte?
Du kippst ja eh die Welt bei dem Ding.
Genau, also da hat man diese Schultertasten von der PSP ein bisschen stärker genutzt. Man konnte die ganze Welt so nach links und rechts kippen. Und was du machen musst, sind so die kleinen Lokorokos. Die musst du sammeln und durch diese Welt manövrieren. Das ist eigentlich das eigentliche Spielprinzip dahinter.
Genau, und wenn du sammelst, desto größer wirst du auch als großer Lokoroko.
Genau. Diese Lokos, also das sind so blobartige Dinger mit einem Gesicht. Und wenn du die sammelst, dann wachsen die zusammen zu einem großen Loko. Und sobald du Hindernisse erreichst oder wenn du irgendwie durch Engpässe durchkommst oder so, teilt sich das Ding halt auch auf in die kleineren Lokos. Allein das ist schon total putzig. Und das Geile ist, dass die Dinger halt die ganze Zeit singen. Das ist so eine total fröhliche, ja, eigentlich Kindermelodie, die die da singen so. Und
mit piepsigen hohen Stimmen dazu.
Ja, das ist total lustig. Und die drupsen und dropsen die ganze Zeit im Rhythmus durch die Gegend und singen und sind einfach nur fröhlich. Also die ganze Welt ist halt super fröhlich. Und du hast da aber trotzdem so ein bisschen unterschiedliche Stimmen halt auch mit drin, die dann immer in so einem Chor singen. Also es gibt halt auch Leute, die eher so tiefere Stimmen haben, die sehen halt auch vom Gesicht halt ein bisschen anders aus. Und das Ganze hat dann so die ganze Zeit dieses musikalische Treiben. Also es ist kein Musikspiel, das muss man vielleicht hier betonen. Also man
verbessert einfach das ganze Gesamtspiel.
Genau, also man muss jetzt nichts im Rhythmus machen oder so, aber die ganze Musik, die macht das ganze Spiel super drollig und super geil. Und auch eins meiner Lieblingsstile gewesen. Gibt's zwei Teile von. Der zweite Teil ist auch uneingeschränkt zu empfehlen. Sind beide super. Und darüber redet heute auch keiner mehr. Fällt mir gerade so auf.
Ich hab's damals noch auf die PS3 gebracht, also in einer sehr abgespeckten Form, aber...
Ja, das war kacke.
Das ging also vollkommen unter auch. Das war so ein ganz frühes PSN-Spiel auf der PS3.
Ja.
Und das ist halt heute auch zu Recht vergessen in dem Fall.
Ja, das war doof. Das war ein besserer Bildschirmschoner.
War vielleicht auch so ein bisschen für die Serie der Todesstoß, fürchte ich fast. Mm.
Das war ein besserer Bildschirmschoner. Der war doof.
Sowas hier schon auf der Vita heute, das wird schon gut funktionieren eigentlich.
Ja, total. Also halt auch niedlich. Also gut, ich weiß nicht, wie niedlich dieser Niedlichkeitsfaktor hat bestimmt einige Leute auch ein bisschen abgeschreckt, glaube ich.
Manche vielleicht auch interessiert erst, also war auf jeden Fall schön eigen.
Aber ein schönes Spiel, auf jeden Fall. Ja. Sollte man sich unbedingt angucken, falls man das verpasst hat.
Das wäre mal so ein Fall, das könnte man so nie schön auf die PS4 bringen wieder irgendwann.
Ja, das stimmt allerdings, ne?
Da ist echt nichts dagegen. Vor allem, da kann ich auch gut mit Bewegungssteuerung leben in dem Fall.
Mhm.
Da habe ich gar kein Problem mit.
Ja, stimmt. Das wäre eigentlich so, also in die heutige Generation würde das ganz gut reinpassen, auch weil du ja auch Tablets teilweise hast, also auf der Wii U zum Beispiel.
Ja, mal gucken, ob der Sony das herleitet.
Nee, werden sie wahrscheinlich nicht machen. Ja,
okay, also wir bieten Nintendo hier Locoroco und würden dafür vielleicht Zelda nehmen, wenn das okay ist.
Aber so diese Kippsteuerung, die würde sich natürlich extrem gut anbieten. Also jetzt ist ja, also damals war die
PS... Gerade auf der Vita zum Beispiel, dann schön mit dem Touchscreen auf diesen
Locoroco
in zwei Hälften teilen. Ach, das wäre geil.
Das stimmt. Boah, das wäre schon ziemlich cool. Aber gut, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. Das wird wohl nichts mehr. Locoroco, können wir jetzt nochmal abschließend nach Preisen gucken. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr so teuer sein.
Glaube ich auch nicht.
Locoroco kostet sage und schreibe 1,20 Euro. der zweite Teil ist ein bisschen teurer. Der kostet 3 Euro.
Ja, kann man sich aber vielleicht mal gönnen, dann hat man vielleicht so für eine Woche dann Salat, dass man einmal essen, das passt.
Ja, richtig. Patapon.
Das Soundtrack sehe ich übrigens gerade sehr schön.
Ach, echt? Das wusste ich gar nicht. Okay, Patapon ist im Verhältnis ein bisschen teurer. Kostet 6 Euro, zweiter Teil kostet 12. Nee, schon gar nicht. Der dritte Teil kostet 12 und der zweite Teil kostet 3. Die sind alle total niedrig. Also im Prinzip kann man sich mal ein Vollpreisspiel sparen. Und all die Hidden Gems, die wir aufgelistet haben, zusammenkaufen. Ich glaube, selbst mit den teuren Sachen wie John Dark und so kommst du immer noch auf so 70, 80 Euro. Und das, ich glaube, man hat da bis dann eine ganze Weile beschäftigt.
Ich würde sagen, also ich würde da ja so wirklich halt Spaß den Sommer durch garantieren.
Mhm.
Mehr als mit dem ganzen hochgezüchteten Testosteron, was heute rauskommt.
Ja, das stimmt allerdings, ja. Insofern. Hey, schade, dieses Patapon, ich verbinde damit eine coole Zeit, weil das war halt irgendwie, und auch Locoroco, das war so. Ich mochte diese Unschuld der Spiele auch. Also gut, Patapon war ein bisschen makaberer so, weil du ja auch im Prinzip so ein kleines Kriegsheer antreibst. Aber Locoroco, das war irgendwie, wie gut gelaunt ich da war. Ich habe damals sehr viel gependelt, also da hatte ich dann diese PSP und das war schon richtig geil.
Also schön im Zug mitgesungen, dann alle Leute haben geschaut, egal.
Genau, alle starren dich an und du denkst, was ist mit dem? Was geht hier ab? Und war schon ziemlich cool. Jo, das war unser zweiter Teil. Der PSP Hidden Gems, ich weiß nicht.
Noch, oder?
Wie bitte?
Einen schaffen wir noch, würde ich sagen.
Oder sollen wir noch einen machen? Ich habe jetzt gerade noch nichts parat. Hast du?
Ich werde mal recherchieren und ich hatte noch ein paar Sachen, die ich mal selber spielen möchte.
Mhm.
Aber ich glaube, einen schaffen wir tatsächlich noch.
Okay.
Bin ich schneid's einfach raus.
Okay, jetzt gehe ich mal in meine digitale Bibliothek. Ich habe hier so ein Programm, womit ich die Sachen sortiere. Wie Commander hatten wir schon, Pursuit Force hatten wir schon, Patapon. Na gut, da gibt's so Sachen wie Gran Turismo und Killzone, die sind jetzt keine Geheimtipps.
Ja, das Ja.
Valkyria hatten wir schon letzte Woche
Wir haben
drüber
schon ein paar
gesprochen.
schöne, auch import-exklusive Geschichten noch.
Ja, hier sehe ich zwei, die sind indiziert, über die können wir nicht reden. Doof.
Was gibt denn? Indiziert ist ja ein Ding.
Ja, es gibt's. Dann habe ich ein paar Ports. Also es gibt ein paar überraschend gute Ports, wie es gut, Test Drive hatten wir schon angesprochen. Split Second ist auch ein ganz guter Port. Postum Collection haben wir auch schon drüber gesprochen.
Wir haben
Lumen
zwei
die.
Megamänner zum Beispiel, können wir nochmal drüber sprechen.
Was für ein Ding?
Wir haben noch zwei gute Megamänner.
Die habe ich nicht gespielt.
Die waren super beide.
Okay, dann mach du doch noch mal zum Abschluss die Megamänner.
Okay, gut, können wir noch machen. Es gibt zwei Stück davon auf jeden Fall. Das eine ist Maverick Hunter X, das ist ein 3D-Remake vom ersten Mega Man X. Das ist sowieso absolut ein Meisterwerk, ist meiner Meinung nach.
Maverick Hunter X.
Die
Ist ja
sind, glaube
auch
ich,
so ein.
insgesamt war eines der besten überhaupt Mega Man X, das
Ja,
erste.
ja.
Und haben die halt super gut in 3D aufbereitet und spielt sich fantastisch, sieht super aus, macht einen Riesenspaß. Und das zweite Ding heißt, jetzt lass mich gucken, wie es genau war, dass ich das jetzt nicht falsch sage. Weil jetzt bin ich natürlich wieder am Freireden. Ja, genau. Das war Mega Man Powered Up. Das ist ein Remake von Mega Man 1 mit so einer sehr bunten SD-Karte mit großen Köpfen und so. Und sie haben halt so ein bisschen die Macken von Mega Man 1 ausgebügelt. Sie haben zwei neue Bosse eingeführt, die es im Original nicht gab, dass du eben auch die typischen 8 Mega Man Bosse hast. Und sie haben dazu noch einen Editor eingebaut, den du Level selber bauen kannst.
Interessant, ey.
Das hätte wohl damals so ein bisschen der Anfang sein sollen für eine Reihe, also beide möglicherweise, dass sie halt alle Mega Man X-Teile umsetzen wollten und alle Mega Man Originalteile so in Powered-Up-Form machen wollten. Wurde aber anscheinend nie was draus, weil es nicht genug verkauft hat oder weil es einfach nicht ankam. Aber ich habe die mit den beiden Dingen riesen Spaß gehabt und wer Mega Man-Fan ist, das sind zwei Episoden, die es wirklich nur auf der PSP in der Form gibt. Die kann man nirgendwo sonst spielen.
Also ich muss sagen, bei mir kam es auch nicht an. Ich habe
Hast du
da
mal gespielt?
also ich habe es nicht gespielt. Ich habe nur so die Berichterstattung ein bisschen verfolgt und da
Ja,
gab's.
als das rauskam, war natürlich auch Mega Man bei der ganzen Presse unten durch.
Ja, warum?
Nach dem Motto, noch ein Mega Man-Spiel, Scheißdreck wollen wir nicht.
Oh, okay.
Wir wollen hier coole World War II-Shooter haben.
Ja, ach, die Zeit war das, genau. Also ich hab mir tatsächlich mal eins für die PS2 geholt. Jetzt habe ich den Titel
Oh,
vergessen.
das war nix, oder?
Doch, da war eins, das war eins, das war so.
Das war X7 oder X8, oder?
Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber irgendwie, das war so ein Rollenspiel, das war gar nicht so übel.
Ah, das Ding, dieser Mega Man X-Rollenspielableger,
Ja,
ja.
der war echt nicht schlecht, das war cool.
Okay.
Aber es gab auch so einen Scheiß wie Network Transmission, das hat mir gar nicht gefallen.
Ja, da habe ich aber eben gedacht, ja cool, neues 2D-Mega Man, da habe ich gespielt und mir gedacht, nee, doch
Das
nicht
war
cool.
ganz furchtbar. Das hatte ständig so Elemente, die das Spiel gestoppt haben.
Ja.
Spät, also wenn man es jetzt mal runterreißt, so irgendwie, also wenn man das Gefühl hat, die nimmt die ganze Zeit jemand die Patch-Steuerung weg, so das war, so war Network Transmission. Und
Ja,
das
war leider nichts.
hat gar
Weil
nichts.
halt natürlich noch Mega Man-Spiele irgendwie halt so jedes halbe Jahr rauskamen. Und ja, heute wäre ich froh drum, wenn die halt mal alle 2 Jahre rauskämen.
Ja, das stimmt. Ach, naja. Gut, jetzt kommt ja bald Mighty Number 9, da sind wir ja erstmal bedient, denke ich. Ja. Jetzt habe ich hier noch einen in der Liste.
Wie und Xbox One echt gut werden anscheinend.
Wie bitte?
Da kommt diese Sammlung mit Mega Man 1 bis 6 sehr schön aufbereitet.
Ja, stimmt. Da gibt es auch übrigens für PS2 eine Sammlung mit Mega Man X und mit
Aber
Film.
die, oh, die hat viele, viele Macken.
Echt, tatsächlich?
Die ist nicht wirklich geil. Also rückblickend damals war es ausreichend, heute. Wenn man es ein bisschen besser weiß, was man da machen kann, ist das relativ erschreckend.
War so schlecht von der Emulation, oder was?
Schlechte Emulation, da haben sogar teilweise Sequenzen gefehlt bei den neueren Mega Man-Teilen. Die waren, also ich habe es auch noch für den GameCube im Schrank stehen und werde es noch nicht hergeben, natürlich, aber es ist also. Wir sind weiter mittlerweile ganz einfach. Die Umsetzung ist einfach liebevoller geworden, mit mehr Grafikmodi, mehr Optionen und vor allem auch mehr Hintergrundmaterial.
Na, stimmt, okay. Ja, mittlerweile gibt es ja auch so diese.
Eingebaut, sie haben Anleitungen gescannt, Covers eingebaut, sie haben ein schönes Drumherum gemacht und vor allem halt eine sehr, sehr gute Umsetzung, technisch und spielerisch.
Ja, gut, mittlerweile ist es ja auch kein un zu unterschätzender Geschäftszweig geworden, ältere Titel
Ja,
neu
zum Glück
aufzurollen.
entweisen die halt die Entwickler halt, dass es ein Grund, irgendwie sinnvoll ist, halt den alten Kram in Zirkulation zu halten.
Das stimmt.
Nachdem ja jahrelang die Einstellung in der Spielebranche war, von wegen, wir schämen uns für alles, was wir vor einem Jahr rausgebracht haben.
Ja, das war Konami, die den Source Code von Silent Hill 2 und 3 verloren haben, so, hä? Und was ist
Dort
gefeiert?
kriegt angeblich auch Panzer Dragoon Saga nicht mehr.
Unfassbar, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. So krass.
Ja, kein Interesse, keine Wertschätzung, was man hier eigentlich an Kulturgut geschaffen hat.
Absolut. Wo wir gerade bei den alten Leuten noch sind, so, jetzt wirklich mal abschließend, noch eine Frage in den Raum gestellt. Kennst du The Last Ranker?
Ja, kenne ich. Ich habe es in Japanisch mal gesehen. Sah sehr cool aus und ist halt natürlich leider nie zu uns gekommen.
Genau, weil das sehe ich jetzt hier gerade noch in der Liste bei den Importen. Ich habe es selber noch nicht gespielt. Es war von der Präsentation, was ich gesehen habe, ein sehr ansprechendes JRPG, so mit Action-Elementen irgendwie. Sehr, sehr schönes Art-Design, was man von Capcom natürlich auch gewohnt ist. Und wollte ich jetzt gerade mal so in den Raum fragen, ob du das kennst. Weil ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe mir das irgendwann mal importiert. Das kostet auch nicht viel, so 10 Euro oder so. Aber ich habe gelesen, dass es auch leider alles auf Japanisch ist.
Ja, kennen tue ich. Dann würde ich fast sagen, ich mache mich mal schlau bis zum nächsten Mal. Und dann können wir mal drüber reden dann.
Genau. Bestimmt machen wir noch einen dritten Teil.
Ein verdammt gutes Team, das Ding gemacht hat.
Wer hat das gemacht?
Das war der Schreiber von Final Fantasy VII.
Ah.
Das war Yoko Shimomura für die Musik, also Kingdom Hearts, Street Fighter 2 und so ein Zeug. Oder jetzt Final Fantasy 15. Und vor allem, der Director war halt Kazuya Nino gewesen. Und das ist halt so einer von meinen absoluten Fetischentwicklern, weil der hat eben Edge und Odyssey erfunden.
Ah.
Und da stehe ich halt total drauf.
Eigentlich sehr vielversprechend. Es kam trotzdem nicht, kam es einfach so spät in der PSP-Zeit irgendwie?
10, ja, da waren die schon bei uns relativ okay. Da war schon klar halt, da geht nicht mehr viel, die Leute kopieren wie die Blöden und kaufen keine Spiele mehr. Also ich habe Capcom geschenkt.
Ja, okay, schade. Hat also gar nichts mit der Qualität zu tun. Ich habe auch gehört, das soll ziemlich gut sein, deswegen hatte ich mir das überhaupt geholt. Irgendwie. Ja, ist cool. Also ich sehe gerade so ein paar Import-Dinger. Ich glaube, unsere nächste dritte Folge, und ich glaube, dann haben wir es auch fast, wird sehr importlastig. Also ich habe mir noch so ein paar Sachen, die wirklich nicht rübergekommen sind, die aber trotzdem ganz empfehlenswert sind.
Und auch Sachen, die noch ein Patch bekommen haben, netterweise.
Ja, genau. Also wo man vielleicht auch nochmal drüber reden sollte, weil sie dann tatsächlich noch Patches gekriegt haben. Und ja, cool, dann runden wir das erstmal ein bisschen ab.
Alles klar.
Okay, dann vielen Dank, Thomas, dass du zu Gast warst.
Gerne. Ich wünsche viel Spaß beim Einkaufen, bei Amazon suchen.
Genau. Wir freuen uns natürlich wieder.
Für die Leute.
Wie bitte?
Ich hoffe, es war inspirierend hier, dieses Gespräch.
Ja, das hoffe ich auch. Also
Chance zu geben.
Ja, das sind halt, also
schon sowas, die haben es schon verdient.
Es sind halt auch, also es sind halt so viele alte Schätze bei den alten Sachen. So, und es lohnt sich halt auch einfach, zurückzugehen und ältere Titel nochmal anzuspielen. Das heißt, also wenn man einmal raus ist aus diesem Trott, immer wieder den neuesten Scheiß spielen zu müssen. Also man muss nicht immer nach vorne blicken, sondern ich finde, es lohnt sich. Es ist ja wie bei Büchern. Also ich finde, das ist immer so der beste Vergleich. Ich finde immer komisch, dass es bei Computerspielen nicht ähnlich ist. Alte Bücher sind nicht scheiße. Ja. Im Gegenteil, alte Bücher reifen über die Zeit. Und
du musst vielleicht ein bisschen reinkommen in das andere Timing damals.
Genau.
In diese andere Präsentation und so weiter, dass man vielleicht nicht erstmal jede Feinde halt irgendwie mit einem Tutorial erklärt bekommt und das selber rausfinden muss, aber ist doch okay.
Eben. Und
Zucker.
Genau. Und wenn man halt einmal so aus diesem Loop raus ist, dass man immer das Neueste haben will und auch mal nach hinten schaut, dann.
Ich meine, sind wir mal ehrlich, ganz einfach. Wer heute am ersten Tag kauft, ist auch selber schuld.
Ja. Also heute, mittlerweile ist es halt auch, also es war vor einer Zeit, war das noch gefahrlos, da konnte man wirklich neue Spiele neu kaufen, man hatte sie komplett. Mittlerweile ist das komplett aufgelöst. Also wenn es jetzt gerade so kleinere Titel sind, die sich das nicht leisten können, aber wenn du halt irgendwie so einen großen Mainstream-Titel hast, der in der Regel ist der ja aufgesplittet in DLCs und dann kommen die Patches hinterher und so.
Season Pass kaufen für den gleichen Preis, wie das Spiel neu kostet.
Ja.
Und genau, eben dann erstmal eine Woche warten, okay, welche Patches kommen raus, alles klar.
Und jetzt, also wirklich, also da lohnt sich auf jeden Fall.
Dann lieber hier mal für 1 Cent hier mal schön was auf der PSP kaufen und Spaß haben.
Ja, und dabei immer noch ein schlechtes Gewissen haben, weil es 1 Cent ist, das ist schon verrückt. Also, ist das für die Unternehmen überhaupt rentiert? Da würde ich gerne mal eine Beispielrechnung sehen. Wirklich 1 Cent ein Spiel zu verkaufen, dann kommt der Versand ja irgendwie drauf. Müssen ja anscheinend an dem Versand noch ein bisschen mitverdienen.
Verkaufst für 1 Cent, Versand hast du wahrscheinlich bei einem PSP-Spiel 1,50 Euro, hast du immer noch 1 Euro Gebühren gemacht irgendwie, wahrscheinlich mit Amazon-Gebührenabrechnung.
Ist schon heftig, ja. Aber das war...
Da machen einfach Leute ihr Inventar dann leer, das sie halt noch von früher haben.
Das stimmt. Ja, was soll man sonst damit machen? Wegwerfen wäre wahrscheinlich dann auch wieder zu schade.
Eben. Na also. Gut, dann falls Microsoft kann irgendwie in den 10 Jahren eine Doku machen, wie dann irgendwie halt die großen PSP-Gruben aufgebuddelt werden.
Wie E.T. dann einfach.
Aber halt bessere Spiele.
Genau. Alles klar, cool, Thomas, dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dann rufen wir das ab und wir freuen uns auf eure Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Tipps, die ihr da reinhauen könnt und viel, 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 viel Spaß. Oh, und von draußen donnert's, bevor mir ein Stromausfall die Aufnahme zerstört, drücke ich mal lieber schnell auf Stopp. Das. Bis dann. Alles klar, bis dann, Thomas. Ciao.